Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Also das vielleicht noch einigermaßen gut aussehen.
Also wie auch immer. Herzlich willkommen, Self-Publisher im Kreuzverhör. Mein Name ist Ruprecht Frieling. Ich gehöre zu diesem Self-Publisher-Verband und wir sind eine Vereinigung von Menschen, die also self-publishen, sich selbst verlegen, sich selbst helfen, sich selbst unterstützen. Und heute habe ich das Vergnügen, einen weit gereisten Herrn an meiner Seite zu wissen, Cliff Allister. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag.
Cliff lebt in Ägypten derzeit.
Ich lebe derzeit in Ägypten.
Und ja. Du machst von dort aus das Self-Publishing, betreibst du von
ja,
dort?
Ja, die digitalen Möglichkeiten.
Aber
setzen ja heute nur noch einen einigermaßen zuverlässigen Computeranschluss voraus, was in Ägypten durchaus ein Problem sein kann.
Ich könnte
kann,
mir vorstellen, dass das richtig schwierig ist, aus Ägypten heraus etwas hochzuladen.
Ich mache jetzt mal ein bisschen Schleichwerbung. Vodafone funktioniert dort.
Vodafone funktioniert
ganz gut, ja.
Cliff, wie viele Bücher hast du auf dem Markt?
10. Ich habe jetzt gerade vor 2 Wochen mein 10. Buch veröffentlicht und ja, alles im Bereich Science Fiction.
Du bist ein Mann, der auf seine Fahnen geschrieben hat, den Leser unterhalten zu wollen.
Ja, ich sehe mich in erster Linie sicherlich als Unterhalter, Entertainer und mein Ziel ist nicht der nächste Literaturnobelpreis, sondern einfach den Lesern ein paar schöne Stunden zu bereiten.
Gut, aber gegen den Literaturnobelpreis ist ja nichts auszuwenden. Wir wissen ja, dass es allein 11 Self-Publisher mittlerweile in der Geschichte der Literatur zum Literaturnobelpreis gebracht haben. Also 11 Leute, die haben angefangen auf eigene Kosten oder wie auch immer zu veröffentlichen und die haben es also wirklich bis zum Literaturnobelpreis gebracht. In diesem Fall ist also alle Chancen sind noch offen.
Ja, Self-Publishing ist ja keine neue Idee, wenn man es mal ganz genau nimmt. Das ist ja historisch eigentlich die älteste Idee.
Self-Publishing gibt es, der gute Goethe war schon der erste Self-Publisher, der hat seine ersten Romane auf eigene Kosten veröffentlicht. Das waren Götz von Berlichingen, die Wahlverwandten, die Mitschuldigen. Und das zog sich also bis über Edgar Wallace und die verrücktesten Leute, Heinrich Mann. Alle die haben das schon mal selbst gemacht. Und so eben auch unter Cliff Allister. Und vorher, hattest du vorher schon mal was veröffentlicht?
Nein. Ich hatte auch nie vor, überhaupt mich Autor nennen zu wollen oder zu dürfen. Das war eigentlich ein Zufallsergebnis. Ich hatte immer wieder seit 20 Jahren zu Freunden, Bekannten gesagt, wenn ich mal im Ruhestand bin, dann will ich mal einen Science-Fiction-Roman schreiben. Das war immer meine Wunschvorstellung. Man muss ja, wenn man mal im Ruhestand ist, irgendwie seine Zeit auch totschlagen als Pensionär. Man sollte ja eine Beschäftigung finden. Und da war mein Plan immer, ja, da schreibe ich mal ein Buch.
Ja, und daraus sind jetzt eine ganze Reihe geworden und die gliederst du auch. Das heißt also, du bist so ein Barry Rhoden im Kleinformat.
Ja, es gab sicherlich in meiner Vergangenheit einige Personen, literarische Personen, fiktive Personen, die mich beeinflusst haben. Da ist sicherlich Barry Rhoden zu nennen. Ich hatte das Glück, im gleichen Ort zu wohnen, groß zu werden, wo Karl Herbert Scheer auch wohnte, der Erfinder von Barry Rhoden. Ich durfte ihn in jungen Jahren kennenlernen. Und dann natürlich in den 60er Jahren, wenn ich mich so umgucke, wird sich kaum jemand des Publikums noch dran erinnern, altersmäßig bedingt, alle zu jung, gab es die ja legendäre Fernsehserie Raumpatrouille, das Raumschiff Orion.
Orion, wunderbar.
Und wer mein Pseudonym Cliff Allister mal genau anguckt, weiß vielleicht, wo das herkommt. Da gab es ja den Commander Cliff Allister McLean. Und die Bavaria Studios waren so freundlich, mir die Verwendung des Namens als Pseudonym zu gestatten. Und das war die Wiege meiner Liebe zur Science-Fiction.
Ja, Raumschiff Orion ist ja heute schon wieder Kult. War das nicht die Sendung, wo man so einen Haarföhn zum Beispiel als Waffe benutzt?
Ja,
so
es gab ja das berühmte Bügeleisen auf der Steuerkonsole. Genau. Das war ja, ist ja ganz bekannt.
Also mit kleinsten Mitteln hat
man
da...
Der Wolfgang Zehetbauer hieß er, glaube ich, war damals der Mann, der die Requisite gemacht hat.
Genau.
Das
mit
war
mit
schon,
schlichtesten Mitteln hat man also wunderbare Serien erzeugt und viele, viele, viele Zuschauer gewonnen. Ich dachte eigentlich, dass Science-Fiction irgendwie out ist.
Ja, das dachten viele und das dachte ich eigentlich auch. Science-Fiction ist ja nicht Science-Fiction. Es gibt ja verschiedene Subgenres, Untergattungen Science-Fiction. Und was eigentlich lief, von Gibson damals initiiert, war Cyberpunk. Dann gab es auch die Steampunk-Geschichten. Was man als out sah, war Space Opera. Also die alte 60er, 70er Jahre Space Opera. Die Weite des Universums, die Aliens, die Raumschlachten. der Held, der die Zeitreise, die Sense of Wonder, dieser Begriff, der ja da gerne verwendet wird, so die Weiten des Alls. Das galt als out, bis es dann in England Peter F. Hamilton, wer ihn kennt vielleicht, einen Autor gab, dem man zu Recht nachsagt, er habe die Space Opera wieder belebt. Mit seinem, in Deutschland hieß er oder heißt er Armageddon-Zyklus. Und seitdem gibt es auch wieder die traditionelle Space Opera als Genre verstärkt. Und das ist eigentlich das, wo ich mich auch zu Hause fühle.
Also darf ich mir deine Bücher so vorstellen, dass es also im Primat immer der Mensch ist, der dort letztlich derjenige ist, der in die Weiten des Alls reist und auf irgendeine Weise auf anderen
Planeten...
Es muss
nicht der Mensch sein. Also, ja, es sind überwiegend natürlich Menschen, Terraner, aber durchaus gibt es auch Helden bei mir, die anderen Alien-Spezies entstammen.
Helden aus anderen Galaxien, aus anderen
Aus anderen
Welten.
Universen sogar.
Ah, und die kommunizieren miteinander?
Ja, da gibt es ja den berühmten Computerübersetzer, auch Translator genannt in der Science-Fiction-Literatur. Was auch heute durchaus in der technologischen Entwicklung ja bereits angestrebt wird, ein Gerät, wo man in einer Sprache reinspricht und die andere Sprache kommt raus.
Ja, ist ja eigentlich alles ganz einfach. Warum gehen wir noch zur Schule? Wir haben so einen Translator und die Sache ist klar. So kommen wir mit den Außerirdischen.
Ja, so haben wir ja mit den Taschenrechnern auch Kopfrechnen verlernt.
Okay.
Genau.
Und gibt es denn auch immer irgendwie Gewalt bei dir in den Romanen? Also
auch
Schlachten statt, gewaltige...
Das klingt mir jetzt zu negativ. Es gibt natürlich militärische Konflikte. Es ist eine Heldenreise, eine Abenteuerreise. Das heißt, es gibt irgendeinen Grundkonflikt, den der Held bewältigen muss mit allen Wendungen, wo sich vielleicht auch erstmal was zum Schlechteren wendet, bevor dann in einer erneuten Wendung ist man zur Konfliktlösung gelangt. Und natürlich geht es auch hier oft um in diesen Konflikten auch um militärische Auseinandersetzungen, um Invasionspläne, um Konflikte zwischen Völkern, um Konflikte auch zwischen Einzelpersonen, um Interessen, die man vertreten muss, um Kolonialisierungsansprüche, woraus Konflikte entstehen können. Das ist
gibt es auch Liebe im
Science-Fiction? Es gibt auch Liebe. Ich schreibe keine
Sex
Liebesraum.
Mit Außerirdischen? Sowas?
Nein, ich schreibe keine. Meine Romane sind jugendfrei.
Der Dino-Sex ist momentan in Amerika ganz, ganz angesagt. Ja, also vielleicht Varianten mit mächtigen Außerirdischen, die also
ich komme durch
europäische
die
Blondinen.
Meine Bücher kommen durch die Bundesprüfstelle durch.
Ja.
Das ist kein Problem. Nein, es gibt natürlich auch immer mal wieder zarte Bande zwischen zwei Personen. Es gibt auch Humor hin und wieder, weil ich glaube, dass ein Buch ganz ohne Humor eine Chance der Unterhaltung vermissen lässt, die man ihm mitgeben kann. Und ja, ich schreibe halt in erster Linie natürlich Abenteuergeschichten, aber es gibt immer noch die eine oder andere Facette. Es ist keine todernste Military SF, die es ja auch gibt, die auch gut ist. Aber auch das ist nicht mein Ding, wo es nur todernst zugeht und sehr militaristisch fast. Nein, bei mir sind viele Facetten drin, aber in erster Linie eben nochmal, ich sag's, benutze den Begriff der Sense of Wonder, das, die Weiten des Universums.
Da wir beim Stichwort Unterhaltung sind, Cliff, magst du für unser Publikum mal die Hosen runterlassen?
Nein, ich glaube, mein Stringtanga würde hier dann doch nicht auf allgemeine Zustimmung stoßen.
Ist der mit Barry Rhodan Motiven bedeckt?
Nein, muss ich leider sagen, vielleicht steht eine Fußballmannschaft drauf, weil ich mich jetzt bei den RB Leipzig-Fans nicht unbeliebt machen will, sage ich lieber nicht, welcher Mannschaft ich die Daumen drücke.
Okay, ich meinte das auch eher im übertragenen Sinne. Wie viele Bücher hast du denn so abgesetzt von deinen Science-Fiction-Büchern?
Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil...
Eine Größenordnung.
Ja, eine Größenordnung kann ich sagen, das sind in den letzten anderthalb Jahren ungefähr 70.000. Das ist nicht ganz genau zu beziffern, weil meine Bücher auch über Kindle Unlimited im Verleihprogramm sind und Amazon leider nicht die genauen Verleihzahlen mitteilt, sondern nur die Zahl der gelesenen Seiten. Die kann man jetzt durch die Anzahl der Buchseiten teilen, dann kommt man auf eine Mindestausleihzahl unter der Voraussetzung, dass jedes Buch zu 100% gelesen worden ist. Und wenn ich von einer 90%igen Lesequote ausgehe, so für mich mal, dann komme ich so auf Größenordnung mit dem Audiobook, was es noch gibt, und den Printausgaben, den direkten Verkäufen und den Ausleihen so über die 10 Bücher auf etwa 70.000.
Okay, und ich würde natürlich jetzt auch gerne nach den Anteilen fragen. Also wie groß ist der Anteil des Elektrobuches, des E-Books im Verhältnis zum Papierbuch? Das Audiobook lassen wir jetzt mal raus.
Also das E-Book macht von den Absatzzahlen 90% aus. Also ich verkaufe etwa 10% Print.
Also man kann sagen, dass Science Fiction ähnlich wie Krimi und ähnlich auch wie Liebe oder Frauenroman, ganz stark ein Medium für E-Books ist.
Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ich habe mich da auch mit Marktanalysen viel zu wenig beschäftigt, muss ich ehrlich zugeben, um das so pauschal behaupten zu können. Nein, ich glaube, dass im Self-Publisher-Bereich einfach die E-Books, auch durch die Verbreitungswege, die Distributoren, genau, die es dort gibt, Amazon, was es gibt, automatisch eine Präferenz für das E-Book entsteht. Ja, ich glaube, dass ein Andreas Brandhorst, sicherlich der bekannteste und erfolgreichste deutsche SF-Autor, wahrscheinlich wesentlich mehr Print absetzt als E-Books und deswegen die Aussage, SF Science Fiction sei ein E-Book-Medium, wahrscheinlich nicht stimmt.
Ja, es war jetzt etwas unpräzis gefragt. Ich bezog mich auf die Self-Publisher. Also insofern.
Ja, ja, im Self-Publisher-Bereich ist wahrscheinlich mehrheitlich alles E-Book.
Ja.
Könnte ich mir vorstellen, weil auch gar nicht jeder Self-Publisher eine Printausgabe machen wird.
Als du dein erstes Buch in den Weltraum geschossen hast, hast du da schon einen Lektor gesucht oder hast du gesagt, da habe ich ja...
Nein, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hatte null Ahnung. Also ich habe hier angefangen zu schreiben, ohne überhaupt auch nur das Geringste zu wissen, wie sowas funktioniert. Und ich muss mich hier bei einem Mann bedanken, der mich nicht mal kennt. Davon gehe ich aus, dass er mich nicht kennt. Das ist Andreas Eschbach. Und ich kann jedem, der sich mit dem Gedanken befasst, vielleicht ein Buch zu schreiben, nur raten, mal auf die Website zu gehen von Andreas Eschbach, der hier, ich sag mal, alles, was er über Schreiben weiß, von der handwerklichen Seite her, ganz bereitwillig auf seiner Website preisgibt. Und das war für mich eine unschätzbare Fundgrube an Wissen. Denn wenn man das erste Mal, ja, vor einem leeren Blatt Papier sitzt man heute nicht mehr, das erste Mal vor dem Monitor sitzt und in die Tasten hauen will und hat überhaupt keine Ahnung, ja, was mache ich hier eigentlich, wie geht das, was ist eine Normseite, wie viele Zeichen sind das, was ist ein E-Book, wie funktioniert das, wie stelle ich das her, was ist ein Lektorat, brauche ich das? All das und viel mehr kann man eben bei Andreas Eschbach auf der Website finden. Und dem Mann verdanke ich eigentlich den Einstieg in die Schreiberei und ich habe noch nie leider die Gelegenheit gehabt, ihm das persönlich mal zu sagen. Aber vielleicht kriegt das ja noch mit. Und ja, dann habe ich angefangen zu schreiben und hatte überhaupt keine Ambition. Ich habe zu meiner Frau gesagt, weißt du, vielleicht, naja, vielleicht verkaufen wir so ein paar Bücher und wir können mal Pizza essen gehen. Das war eigentlich wirklich das, mehr war nicht geplant. Und Lektorat konnte ich mir nicht leisten. Ich habe gedacht, ja, wenn du 10, 20 Bücher verkaufst und zahlst hunderte, tausende von Euro für ein Lektorat, das geht nicht. Und habe das ohne Lektorat, zu meiner Schande gestanden, auf den Markt geworfen. Und siehe da, es verkaufte sich dann plötzlich trotzdem. Allerdings habe ich es dann später vom Markt genommen und meine Lektorin sitzt dort hinten, überarbeiten lassen, neu herausgebracht. Und ich muss jetzt im Rückblick sagen, nein, man sollte kein Buch ohne Lektorat und Korrektorat vor allem auch auf den Markt bringen. Ich kann da nur eindringlich für werben. Der Leser hat das Anrecht auf die bestmögliche Qualität, selbst wenn er nur 99 Cent bezahlt vielleicht für sein E-Book. Aber er hat das Anrecht, dass der Autor sich die größtmögliche Mühe gibt, das, soweit es ihm möglich ist, perfekteste Ergebnis auf den Markt zu bringen. Und dazu gehört zwangsläufig Korrektorat und Lektorat.
Ich wiederhole das hier ja auch schon fast gebetsmühlenartig. Die erfolgreichen Self-Publisher heute, das sehen wir im Verband ganz klar, haben alle Bücher, die lektoriert sind, haben alle Bücher, die professionell Cover gestaltet sind. Das ist heute das, was man als Standard erwarten darf, was der Leser auch erwartet. Und ich denke mal, insofern bist du ja auch, wahrscheinlich hast du diese 70.000, 80.000 Einheiten verkauft, weil natürlich da auch eine qualitative Steigerung stattgefunden hat.
Ja, es kommen, glaube ich, in meiner Meinung nach immer zwei Faktoren zusammen. Zunächst mal muss das Buch natürlich einfach als Buch eine gewisse Qualität haben, den Leser ansprechen, den Leser unterhalten, ihm irgendwas geben, aber auch die handwerkliche, die rein handwerkliche Seite muss natürlich auch in Ordnung sein. Das schönste Buch der Welt, das beste Buch, inhaltlich beste Buch der Welt, wenn der Lesefluss ständig unterbrochen wird von Adjektivwiederholungen, unschönen Formulierungen, holprigen Sätzen, Rechtschreibfehlern, Tippfehlern. Es stört einfach das Lesevergnügen und das muss nicht sein.
Ja, das würde ich auch so sehen, das würde ich als Leser auch so erwarten. Und ich freue mich, dass du diesen Weg gefunden hast. Sag einmal, wenn du jetzt diese Science-Fiction-Reihen schreibst, hast du da bestimmte Vorstellungen? Jetzt schreibe ich also heute ein neues Teil für Reihe 1, Reihe 2, Reihe 3, denn du musst ja eine gewisse Schlagzahl haben und brauchst ja, sagen wir mal, genau genommen alle 4 Monate einen neuen Titel, damit der Leser, der ja verwöhnt ist,
ja, beim Selbstverständnis etwas bekommt. Es gibt hier mehrere Überlegungen, die in dann marketingtechnisch zu treffen sind. Das eine ist eine ganz einfache. Ich habe die Erfahrung machen müssen am Anfang, dass für einen unbekannten Autor fast niemand bereit ist, für die Taschenbuchausgabe mehr als 9,99 Euro auszugeben. Und da der Mindestpreis, den man bei CreateSpace und bei anderen auch nehmen muss, von der Seitenzahl abhängt, gibt es hier einfach eine Begrenzung der möglichen Seitenzahl für ein Taschenbuch. Jetzt kann natürlich meine Geschichte viel länger sein und eine größere Seitenzahl einfach verlangen, dann muss ich das aufteilen. Und das ist der eigentliche Grund, weswegen ich Mehrteiler schreibe, weil die Geschichte zu lang ist, um sie in ein einzelnes Buch zu... Bei einem E-Book wäre das egal, aber ich muss natürlich das E-Book und das Taschenbuch schon inhaltlich aufeinander abstimmen.
Also
und
du arbeitest über CreateSpace. Das sollte man
vielleicht
sagen.
Ich arbeite also mit meinen Print-Ausgaben über CreateSpace.
Also der Dienst, den Amazon zur Verfügung stellt, der im On-Demand-Verfahren in der Lage ist, einem Besteller, der also heute ein Buch von Cliff Allister bei Amazon bestellt, das morgen als Papierbuch auch auf den Tisch zu legen. Das funktioniert ja auch.
Das funktioniert gut. Also ich habe noch keine Lieferprobleme erlebt über CreateSpace und meine Leser haben sich zumindest noch nicht beschwert.
Eine Stärke des Self-Publisher-Autor ist ja auch eigentlich die Nähe zum Leser. Das ist ja der große Vorteil, den er hat gegenüber dem Verlagsautor. Der Verlag schaut ja auf den Buchhändler und denkt, der Buchhändler ist mein Kunde und nimmt der das Buch in die Hand oder nicht. Das ist ja auch so ein bisschen diese furchtbare Diskussion zwischen Schmutz- und Schundliteratur und dieser edlen Literatur. Aber der Leser ist ja letztlich das Ziel all unserer Wünsche als Autoren. Und wie kommunizierst du mit dem Leser?
Ja gut, also zunächst natürlich über die Social Media. Das ist heute der gängige Weg. Und natürlich, ich bin ja noch, auch wenn ich vielleicht nicht so aussehe, ein Frischling. Ich bin ja erst seit anderthalb Jahren wirklich dabei und hatte deswegen noch nicht viele Gelegenheit, persönlichen Leserkontakt zu bekommen. Da ich in Ägypten lebe, sind Lesungen, für die Science Fiction sowieso vielleicht nicht so sehr geeignet ist, eher nicht machbar. Ja, aber es gibt ja die Buchmessen und das ist jetzt meine zweite nach der Frankfurter Buchmesse und ich bin gespannt. Heute Mittag ist ein sogenanntes Meet and Greet angesetzt. Ich habe keine Ahnung, ob jemand kommen wird.
Doch klar, jetzt, ihr müsst und, alle einfach euch umdrehen und in ein paar Minuten rübergehen, damit Cliff hier nicht alleine steht.
Es würde mich immer freuen, mit meinen Lesern auch persönlich mal Bekanntschaft machen zu dürfen. Vielleicht kommt ja der ein oder andere, aber über Social Media natürlich.
Gibt es denn auch Leserbriefe, die dann sagen, Mensch,
E-Mails,
der eine darf nicht sterben oder der andere oder das soll mal passieren?
Nein, das ist jetzt nicht die Riesenmenge, aber ich habe natürlich schon E-Mails bekommen von Lesern und bis jetzt überwiegend positive, Gott sei Dank.
Ein Glück,
ja. Und ich glaube, Leserbriefe schreibt heute niemand mehr.
Naja, Mails natürlich.
Leser-E-Mails,
ja. Ein Brief nach Ägypten zu schicken, hat wahrscheinlich wenig Sinn.
Rechnungen kommen immer an. Das ist sehr seltsam. Aber wenn mir jemand ein Päckchen schicken will oder eine CD, irgendwie geht das immer verloren unterwegs.
Das ist ja auch ganz sperriges Gut. Wunderbar. Ja, Cliff, was darf die Leserschaft von dir als nächstes erwarten? Wie geht es weiter?
Ja, ich habe jetzt mich doch dazu durchgerungen, von meinem Helden Gregory A. Duncan einen neuen Band zu schreiben. Das ist eine Reihe eines Privatdetektivs in der Zukunft, in sich abgeschlossene Fälle. Und ich darf jetzt sagen, auf vielfachen Leserwunsch, weil ich hier tatsächlich öfter aufgefordert wurde, habe ich jetzt gesagt, okay, dann unterbreche ich jetzt meinen Multiversum-Zyklus, der eigentlich auf 6 Bände angelegt war mit 2 Trilogien. Und schiebe jetzt mal einen Abenteuer-SF-Thriller ein. Das ist weniger Space Opera, das ist jetzt mehr SF-Thriller. Das
klingt schon wie ein Krimi.
Das ist so eine Mischung aus James Bond und Bruce Willis. immer mit einem lockeren Spruch auf der Lippe und auf der Suche nach dem nächsten kalten Bier.
Aha. Das gibt es im Universum?
Das gibt es ja. In der Terranischen Föderation hat sich einiges erhalten. Er erwähnt das auch lobend, dass über all die Jahrtausende die Deutschen nicht verlernt hätten, ein vernünftiges Bier zu machen, im Gegensatz zu den Engländern. Ich hoffe, es ist jetzt kein Engländer.
Wird das Reinheitsgebot denn auch beachtet im Universum? Also wer setzt das durch?
So weit gehen meine Informationen da leider nicht. Ob das gentechnologisch veränderter Hopfen ist oder
nicht. Naja, das könnte doch weiß ich was sein.
Also muss ich mir überlegen für das nächste Buch.
Ich überlege mir das gerade. Man fliegt jetzt also mit dir, mit deinem Buch, mit deinem Held in die weiten Freien.
Ja gut, dieser Gregory A. Duncan, wie gesagt, der ist so Mitte 30, ehemaliger Colonel des Flottengeheimdienstes. Der wurde dann, als der Krieg zu Ende war, auch ein bisschen peinlich und hat man ihn entlassen. Und wie er selbst sagt, ja, außer Leuten nachschnüffeln habe ich ja nichts gelernt. Und dann wird er eben Privatdetektiv und macht alles außer vermisste Haustiere suchen, da legt der Wert drauf. Und wird natürlich in die haarsträubendsten Verschwörungen verwickelt, wie das dann halt so ist.
Die aber im Outer Space stattfinden. Also das heißt, er muss reisen.
Ja, ja, auf anderen Planeten, auf anderen Planeten. Man reist dort weniger mit Raumschiffen. Die gibt es zwar auch, aber die haben so Wurmlochportale.
Aha, wie funktioniert das denn?
Naja, ich könnte jetzt sehr technisch werden. Ich lasse das, weil ich will die Leute nicht langweilen. Aber ich versuche auch dort, wie in allen meinen Büchern, heute diskutierte physikalische Theorien zur Grundlage meiner Bücher zu machen. Die Welten, die ich kreiere, basieren alle auf heute diskutierten Theorien der theoretischen Physik, extrapoliere das und setze das einfach als bewiesen und gegeben voraus. Und das ist so der Rahmen, der technologische Rahmen meiner Geschichte.
Also du versuchst als Science-Fiction-Autor stärker das, was man früher mal wissenschaftliche Fantastik in der DDR nannte, also naja, die Grundlagen der Physik, die Grundlagen...
Ja, es gibt ja den in Science-Fiction ja zwei Worte, es ist Fiction, aber es steckt ja immer auch das Wort Science drin.
Natürlich.
Und mein Multiversum-Zyklus, der beruht auf der M-Theorie von Edward Witten, die Pranentheorie. Wem das jetzt was sagt, elfdimensionales String-Multiversum.
Ich werfe jetzt mal einen Blick in die Richtung deiner Lektorin.
Ich will's mal nicht weiter ausführen.
Die arme Frau, wie kommt die denn damit klar? Oder hat sie Physik studiert?
Nein, man muss nicht Physik studiert haben, um meine Bücher zu lesen. Aber ich lege da schon Wert drauf, dass die wissenschaftlichen Grundideen, ja, natürlich fantastischer Art sind, extrapoliert sind, aber die Grundlagen zumindest auf dem beruhen, was heute diskutiert wird.
Okay. Und was darf man nun erwarten? Werden noch Bücher gelesen oder werden nur noch E-Books gelesen im Universum oder wird überhaupt noch gelesen im Universum?
Da gibt es schon lange interaktive Hologramme.
Ach,
da sind
wunderbar.
Wir out.
Wunderbar. Und wann gibt es die ersten interaktiven Hologramme von dir?
Ich bezweifle, dass ich das Alter noch erlebe,
dass ich das noch schaffe. Vielleicht aktiv sein oder sonst was.
Ja, vielleicht. Ja. Scherz beiseite. Ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendwann in der Zukunft es interaktive Abenteuergeschichten geben wird in der einen oder anderen Form, die über ein reines Videospiel mit vorgegebener Handlung vielleicht sogar hinausgehen, wo man mit den Helden einer Abenteuergeschichte agieren kann. Das
ja, wir
so
haben
eine
ja
Art Holodeck von genau. Star Trek, daher kennt man das.
Ja, wir haben ja in Japan bereits die Entwicklung, dass ich mir also als Leser aussuchen kann, wie es weitergehen soll. Also das gibt es auch im Kino schon, ich habe das selbst gesehen. Da hat man zwei Knöpfe und dann sagen wir mal, soll nun Monika Rüdiger bekommen oder nicht. Und anscheinend hauen die Zuschauer alle auf so eine Taste und wie die Entscheidung der Mehrheit ist, geht dann der Film entsprechend weiter. Vielleicht gibt es dann demnächst auch solche Bücher. Cliff Alistair.
Ja, die technologische Entwicklung wird weitergehen und wir können uns, wie das in der Vergangenheit auch so war, häufig gar nicht vorstellen, in welche Richtung das sich entwickeln wird. Und wir werden da noch viele Überraschungen erleben.
Wir haben eine kleine Reise mit Cliff Alistair in die Weiten des Raums gemacht, in die Tiefen des Weltraums. Ich würde, wenn Interesse besteht, gerne das Mikrofon hier in die Menge, in die Leserschaft, in die Zuhörerschaft halten und vielleicht die ein oder andere Frage zulassen, denn wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Wer möchte denn irgendetwas fragen, was das die Welt des Science Fiction angeht? Gibt es da jemand, der spezielle Interessen hat? Wenn nicht, bin ich ganz unverfroren und frage jetzt mal unaufgefordert die Lektorin. Guten Tag, Frau Lektorin. Wie lektoriert sich denn Cliff Alistair? Ist das schwierig?
Also die Geschichten machen wirklich Spaß. Und ja, was die Physik angeht, ich war selber jetzt nicht die größte Leuchte in Physik. Aber immer wenn ich was nicht kenne, dann google ich natürlich so weit, wie es geht, nach. Gibt's das wirklich? Schreibt sich das auch so? Ne? Und ich versuche dann eben immer alles nachzuforschen und dann funktioniert
das auch. Also
Birgit
macht meine Bücher besser, als ich es alleine je könnte. Das muss ich an der Stelle mal sagen.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Das ist ja mal so ein interessantes Zwiegespräch zwischen Lektor und Autor. Wer hat denn noch sonst irgendwas auf dem Herzen und will die letzten Sekunden, die wir hier uns noch bleiben, über den Weltraum, mit Cliff Alistair in den Weltraum reisen und irgendetwas erfahren? Immer raus damit. Wenn nicht, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei meinem Gast Cliff. Und Cliff macht jetzt gegenüber ein Meet and Greet.
Ja, noch nicht in einer Stunde.
Oder in einer Stunde, ne? Aber du bist ja jetzt da und kannst ja ein bisschen deine Bücher zeigen.
Ja, gerne. Also wenn jemand
Fragen
hat, Interesse
hat, jederzeit.
Ich stehe genau gegenüber.
Und wir sind
herzlich willkommen.
Um 15 Uhr wieder hier mit dem mittlerweile dritten Beitrag zum Thema Lektorat und Self-Publishing und lade Sie ganz, ganz herzlich ein, wieder hier zu sein. Morgen Self-Publisher im Kreuzverhör, 12.30 Uhr mit Hanni Münzer, einer wirklich hoch erfolgreichen, wunderbaren Autorin, die gleichzeitig ihre Verlegerin, denn sie ist mittlerweile zu Piper mit einigen Titeln gegangen, mitbringt. Und da werden wir dann so ein bisschen mal das Thema behandeln. Wie gehen denn eigentlich klassische Großverlage mit diesen furchtbaren Self-Publishern um, die sie ja eigentlich gar nicht mögen? Vielen lieben Dank unserem Weltraumhelden Perry Rhodan, alias Cliff Allister.
Ja, leider habe ich mit Perry Rhodan nichts zu tun.
Egal.
Auch wenn ich ihn selber immer gerne gelesen
egal.
Habe.
Egal. Vielen Dank und vielen Dank an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns hier zuzuhören. Dankeschön.
Vielen Dank. Viel Spaß noch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.